Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, mit euch heute noch einmal in das Buch Jona eintauchen zu dürfen. Das ist unsere aktuelle Serie Jona, ein Aufruf zur Umkehr. Und es gab immer wieder Unterbrechungen in dieser Reihe über Jona. Und ich freue mich heute, dass wir noch mal reinschauen dürfen in dieses Buch und so diese Reihe auch erstmal beschließen. Natürlich werden wir hoffentlich irgendwann wieder in dieses Buch gucken, aber machen heute einen Abschluss. Und eigentlich könnte man denken, wenn man das Buch Jona so liest, dass es mit dem Kapitel 3, das wir vor zwei Wochen uns näher angeguckt haben, dass damit eigentlich das Buch Jona vorbei sein konnte. Ich habe eben mit Karl kurz gesprochen und er hat gesagt, in den Kinderbibeln ist das Kapitel 4 eigentlich sehr wenig nur erwähnt oder beschrieben. Und man könnte denken, mit Kapitel 3 müsste eigentlich alles soweit erledigt sein, weil eigentlich ist der Auftrag, den Jona hatte, nach Ninive zu gehen und ihnen Gericht anzukündigen, ist erfüllt. Das Volk in Ninive wurde verschont und eigentlich ist es ein Happy End. Und trotzdem gibt es irgendwie noch Jona 4. Und das nicht ohne Grund. Das ist ein sehr interessantes Kapitel, ein sehr vielseitiges Kapitel. Ich würde am liebsten zwei Predigten darüber haben, aber wir werden versuchen, das heute alles irgendwie so abzuhandeln, ohne jedes Thema, was da so erwähnt wird, drin ausführlich behandeln zu können. Was sehr deutlich wird in diesem vierten Kapitel ist, dass es Gott um viel mehr geht als um stumpfe Auftragserfüllung. Wir haben das schon gesehen im Buch Jona, dass es Gott darum ging, dass Jona tatsächlich nach Ninive geht und diesen Leuten dort Gericht ankündigt. Und dass Gott nicht einfach sagt, okay, Jona flieht und erfüllt den Auftrag nicht, rennt in eine andere Richtung, und dann suche ich mir halt jemand anders, sondern er schleust ihn durch diesen Fisch, weil Jona tatsächlich diesen Auftrag erfüllen soll. Gott rettet zwar diese Stadt Ninive, aber gleichzeitig schleift er unterwegs sein Werkzeug, nämlich Jona. Und das ist ein interessanter Gedanke, weil Gott hat zum einen die ganz großen Geschicke dieser Welt im Sinn, er hat ganze Städte im Sinn, er hat diese ganze Welt im Sinn, ganze Länder im Sinn, aber er hat auch jeden individuell im Sinn. Und er arbeitet auch an jedem individuell mit uns. Wir nennen das Heiligung oder dass wir Jesus ähnlicher werden wollen. Und das Ziel der ganzen Sache ist nicht, dass wir einfach nur einen widerwilligen Gehorsam leben, wie der Jona, der irgendwann gesagt hat, okay, ja, nachdem ich durch den Fischmagen dann erkannt habe, ich kann nicht vor dem Angesicht des Herrn fliehen, gehe ich halt nach Ninive und erfülle diesen Auftrag. Man könnte ja denken, er ist wirklich zur Umkehr gekommen und ist er ja auch irgendwie durch diese ganze Begebenheit. Aber wenn wir in Jona 4 lesen, was wir heute tun, dann sehen wir, dass dieser Gehorsam nicht gerade aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu Menschen stattfindet. Das heißt, Jona, dieser eigentlich frisch Begnadigte, den Gott gerade gerettet hat, der muss nochmal in die Schule. Und zwar in die Schule der Barmherzigkeit. Gott selbst ist sein Lehrer, der ihn unterrichtet in dieser Schule. Und wir wollen Jona natürlich nicht alleine dahin schicken, sondern wir gehen mal mit ihm in diese Schule der Barmherzigkeit. Natürlich nicht, weil wir das nötig hätten, sondern nur damit Jona sich nicht so alleine fühlt. Ja? Und wir sind ja alle eher wie Musterschüler, die schon alles wissen und unsere Zeit da nur absitzen. Weil Probleme mit Unbarmherzigkeit hat ja hier keiner wahrscheinlich. Ja? Und ganz ehrlich, also als ich dieses vierte Kapitel mir näher angeschaut habe, und ich brauche dafür eigentlich das vierte Kapitel im Jona gar nicht, es ist kein Geheimnis, dass wir mit Unbarmherzigkeit in unserem Leben auch immer wieder zu tun haben. Also gehen wir mit Jona in die Schule der Barmherzigkeit. Das ist unser Thema heute Morgen, die Schule der Barmherzigkeit. Und wir lesen dazu Jona Kapitel 4. Und ihr könnt es entweder hier vorne mitlesen oder gerne auch in euren eigenen Bibeln. Jona Kapitel 4. Und es missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder, und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte Gott, der Herr, einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude, aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm beim Aufgang der Morgenröte. Der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jona, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach, du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. In dieser Schule der Barmherzigkeiten, in diesem Kapitel, gibt es eigentlich viele Lektionen für uns. Und wir wollen aber vor allem heute Morgen in dieser Schule der Barmherzigkeit 3 Lektionen angucken. Und wir begeben uns mit ihm in diese Lektion, mit Jona. Die erste Lektion ist menschliche Unbarmherzigkeit. Wir sehen das in den Versen 1 bis 4. Und wenn wir uns diese Geschichte von Jona nochmal ein bisschen vor Augen führen, die wir in den letzten Wochen ja so gesehen haben und die auch sehr bekannt ist, dann wissen wir, Gott gibt Jona den Auftrag, nach Ninive zu gehen, aber Jona flieht, und zwar in die andere Richtung, nach Tarsis. Und er flieht auf diesem Schiff und wird über Bord geworfen, nachdem die Leute dort feststellen, dieser Sturm und alles, was so tobt auf dem Meer, das ist der Fall, weil Jona auf dem Schiff ist. Das heißt, sie werfen ihn über Bord, Gott rettet ihn durch diesen Fisch, der ihn verschluckt, der Fisch spuckt ihn wieder an Land aus und Jona bekommt wieder den Auftrag, geh nach Ninive. Und er macht das, er verkündigt Ninive, dass Gott sie richten wird, wenn sie so weitermachen. Und die Leute kehren um, sie tun Buße. Und dann lesen wir in Kapitel 3, Vers 10, fast wie so eine frohe Botschaft, wie so ein Evangelium fast. In Kapitel 3, Vers 10 hieß es, und Gott sah ihre Taten, also von den Leuten in Ninive, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Gott verschont Ninive, weil sie zu ihm umgekehrt sind. Gott schenkt Ninive Gnade. Eigentlich eine Botschaft der Freude, ja, wo wir nur uns freuen können. Ja, Gott hat Gnade geschenkt. Und für die Leute in Ninive war das definitiv auch der Fall. Aber mindestens einer, der bricht nicht in Jubel aus. Und das ist Jona. Über ihn lesen wir hier in Vers 1, in Kapitel 4, Vers 1. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Diese Stelle ist irgendwie krass, finde ich, aber auch äußerst ehrlich. Ja, weil Jona ist verärgert darüber, dass Gott den Menschen in Ninive Gnade schenkt. Jetzt ist es nicht so, dass Jona nur nicht ganz so begeistert ist über diese Rettung. Ja, und naja, er hätte das nicht gemacht an Gottes Stelle. Nein, das hebräische Wort an der Stelle macht es deutlich, dass sein Zorn entbrannte. Ihm wurde ganz heiß und wir kennen das irgendwie. Ja, da lässt uns etwas nicht kalt, so diese Redewendung kennen wir, oder da regt sich etwas in mir, da ist etwas, das stört mich und je nach Typ kommen auf einmal Emotionen hervor, die man natürlich eigentlich nur anderen Menschen zutrauen würde. Ja, also Emotionen von Zorn, die bei manchem sehr stark nach außen treten und bei manch anderem eher nach innen gekehrt sind. Jona war sicherlich eher so ein Typ, der diese Emotionen auch nach außen gezeigt hat. Und wir sehen es zum Beispiel daran, dass er sich nicht scheut, auch Gott gegenüber diese Emotionen, diesen Zorn sehr stark zum Ausdruck zu bringen. Wir haben das gelesen, hier in Vers 2, dass Jona betet und sagt, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis. Warum? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Wir erfahren an dieser Stelle, warum Jona von Anfang an seinen Auftrag nicht erfüllen wollte. Er hatte Angst davor, dass Gott den Leuten in Ninive Gnade schenken könnte. Und Jona kannte Gott in seinem Wesen so gut, dass er wusste oder geahnt hat, dass Gott Ninive nicht einfach so ohne Gnade vernichten wird, sondern dass er ihnen Gnade schenken wird, dass er ihnen eine Chance geben wird. Und Jona wusste das, weil er Gott kannte. Und er wusste zum Beispiel, wie Gott sich vorgestellt hat gegenüber dem Mose, was wir eben gelesen haben, 2. Mose 34, die Verse 6 und 7, wo Gott sich vorstellt, dem Mose, und Jona kannte diese Stelle sehr wahrscheinlich, wo Gott über sich sagt, gnädig und barmherzig ist er. Ja, langsam zum Zorn und reich an Gnade. So bezeichnet sich Gott. Und so hat Israel im Laufe der Geschichte Gott immer wieder erlebt. Und mit diesem ganzen Wissen im Gepäck dachte sich Jona dann, er will nicht, dass Ninive begnadigt wird. Und er dachte sich, dass er die Pläne Gottes durchkreuzt, indem er statt nach Ninive einfach nach Tarsis flieht. Wortwörtlich steht an dieser Stelle hier in Vers 2, deshalb kam ich dir zuvor. Ja, also Jona kam Gott zuvor und floh deshalb. Und mich lässt das etwas schmunzeln über diesen Propheten Jona, weil er als Prophet, der Gott ja eigentlich gut kennt, denkt, er könnte mit so einem geschickten Schachzug, nämlich in die andere Richtung zu fliehen, die Pläne Gottes einfach durchkreuzen. Und wir können manchmal schmunzeln über ihn, aber dann im nächsten Moment stellen wir immer wieder fest, oh Mann, der hat ganz schön viel gemeinsam mit uns. Ja, also wir sind nicht die, die auf Jona zeigen sollten, sondern der zeigt mit seinem Leben, mit seinem Verhalten ganz schön auf uns. Vielleicht erinnert ihr euch an die erste Predigt, die ich über Jona gehalten habe am Anfang unserer Reihe, wo wir diese 10 Gründe, Gottes Auftrag nicht zu erfüllen hatten. Und eigentlich könnte man hier fortsetzen an dieser Stelle. So manches Mal suchen wir uns Wege und Möglichkeiten und verplanen uns so, damit wir Gottes Aufträge nicht erfüllen müssen. Ja, wir wollen diesen Gedanken nicht weiter vertiefen, aber man könnte diese Liste mit diesen 10 Gründen weit, weit fortführen. Und bei Jona sehen wir zum Beispiel, wie das ausgesehen hat. Für uns ist aber vielmehr die Frage auch nochmal, warum will Jona eigentlich absolut nicht, dass die Menschen in Ninive Gnade finden? 3 Gründe, die immer wieder auch schon angeklungen sind in dieser Predigtreihe. Der erste Grund war, Ninive war das Zentrum der Assyrer, also der größten Feinde von Israel zur damaligen Zeit. Die waren für einen Moment lang zwar geschwächt, aber trotzdem waren sie eine mächtige Nation und Israels größten Feinde. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, die Menschen in Ninive waren Heiden, gottlose Menschen. Ja, und für die Juden, also in den Augen der Juden, war das Abschaum. Waren das Menschen, mit denen man nichts zu tun haben wollte. Das ist der zweite Grund. Sie waren Heiden. Und der dritte ist, wenn Jona zu seinem Volk, den Israeliten, zurückkehrt und dann zurückkommt, dann werden sie ihn nicht gerade mit Applaus und Fangesängen begrüßen, wenn er ihnen sagt, dass Gott ihn gebraucht hat, um diese Feinde und diese Heiden zur Umkehr zu bringen und ihnen Gnade zu schenken. Neben der Tatsache, dass der Gott Israels sich überhaupt anderen Menschen, anderen Völkern zuwendet, was ja schon schlimm genug ist, kommt dann auch noch dazu, dass Assyrien wieder erstarken wird und dass sie irgendwann Israel platt machen werden. Und so kam es einige Jahrzehnte später ja dann auch dazu, dass Israel in die assyrische Gefangenschaft musste, 722 vor Christus. Also da ist eine Menge Zündstoff drin, wenn Jona wieder zu seinen Leuten gehen wird. Und dann hat das Ganze auch noch eine persönlichere Note für Jona. Ich habe in der Predigt über Jona 1, Verse 1 bis 3 am Anfang gesagt, dass Jona schon vorher in Israel als Prophet bekannt war und dass er unter Jerobeam dem Zweiten eine Blütezeit vorausgesagt hat. Das heißt, er war wahrscheinlich ein sehr beliebter Prophet. Wenn er jetzt mit dieser schlechten Nachricht, mit dieser Hiobsbotschaft zurückkommt zu seinen Leuten, dann wird er vom beliebten, gefeierten Propheten zum größten Idioten, mit dem eigentlich keiner mehr was zu tun haben will. Auf dem Hintergrund von all diesen Dingen meint es Jona wirklich ernst. Ist es ihm wirklich ernst, dass er es partout nicht will, dass Gott Ninive Gnade schenkt? Und das führt ihn dazu, dass er Gott gegenüber eine Bitte formuliert, die sehr, sehr krass ist durchaus. Und zwar in Vers 3, wo er darum betet, und nun Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Er betet darum, zu sterben. Er betet darum, dass Gott ihn sterben lässt, weil das der bessere Weg wäre, weil er nicht mit ansehen kann, wie Ninive begnadigt wird. Und ich habe mal überlegt, was auf seiner Todesanzeige stehen würde. Vielleicht sowas wie, Jona starb auf eigenen Wunsch, weil er die Gnade Gottes mit anderen Menschen nicht aushielt. Ja? Vielleicht sowas in der Art. Irgendwie ist es schon krass zu sehen, dieser Wunsch zu sterben macht deutlich, der Zorn darüber, dass Gott etwas tut, was Jona nicht will, der sitzt so tief. Und der einzige Weg, den Jona sieht, um aus diesem Dilemma rauszukommen, ist, dass er sterben will. Und das begegnet uns nachher in diesem Kapitel nochmal, diese Verbindung von Zorn, der so weit gehen kann, bis hin zu dem Wunsch zu sterben, tot zu sein. Auch wenn der Hass und der Wunsch zu sterben sehr heftig sind an dieser Stelle, so finde ich doch, dass man menschlich gesehen das ein bisschen nachvollziehen kann, was Jona da so bewegt eigentlich. Ja, also es ist menschlich nachvollziehbar. Umso interessanter ist die Frage, die Gott Jona dann in Vers 4 stellt. Das ist wie so eine Seelsorgestunde fast. Gott fragt dann in Vers 4, ist es recht, dass du zornig bist? Diese Frage ist absolut entlarvend, damals wie heute. Ja. Ist dein Zorn, oder ich füge mal dazu auch, deine Unbarmherzigkeit, ist sie berechtigt? Menschlich nachvollziehbar, ja, berechtigt, nein. Und das gilt in den allermeisten Fällen von Zorn und von Unbarmherzigkeit. Ja. Also in den allerwenigsten Fällen ist Zorn und vor allem Unbarmherzigkeit berechtigt. Das gilt nicht nur für Jonas Unbarmherzigkeit, sondern auch für unsere heute. Und diese Frage, finde ich, kann man sehr gut mitnehmen in Situationen, in denen man unbarmherzig ist oder zornig ist, dass man sich fragt, ist es berechtigt, dass du zornig bist? Wir haben jetzt viel auf Jona geschaut, auf ihm rumgehackt, aber wir wissen ja, wir sitzen mit in der Schule der Barmherzigkeit heute Morgen. Und deshalb wollen wir natürlich auch gucken, wo begegnet uns denn Barmherzigkeit oder Unbarmherzigkeit? Wie steht es denn da bei uns? Wahrscheinlich würden wir nicht so weit gehen und zornig darüber werden, dass Gott anderen Menschen Gnade schenkt. Oder wir würden das zumindest nicht so formulieren, wie Jona das tut. Aber trotzdem gibt es möglicherweise Menschen in unserem Umfeld, für die wir eher wenig Gnade übrig haben. Menschen, bei denen wir eher wenig Interesse daran haben, dass Gott ihnen Gnade schenkt. Vielleicht sogar Menschen, bei denen wir sehr wenig Interesse daran haben, dass sie zum Glauben an ihn finden. Menschen, die in unserem Umfeld vielleicht leben, in deinem Umfeld leben, die sich am meisten über dein Christsein echauffieren, die dich immer wieder niedermachen, weil du Christ bist. Mir geht es so, wenn ich manchmal schon auf der Straße war zum Straßeneinsatz, dann gibt's ja Menschen, die laufen einfach so vorbei und die beachten dich einfach gar nicht, das ist kein Problem. Aber dann gibt's Menschen, die bringen ihre Verachtung dir gegenüber stark zum Ausdruck. Und da muss ich sagen, da fehlt mir ganz schnell die Barmherzigkeit, ja, wo solcher Gegenwind kommt. Oder wir haben vor nicht langer Zeit diesen Open Doors Gottesdienst gehabt, ja, wo Menschen sind, die Leuten Hass entgegenbringen, weil sie Christen sind. Und da ist es eine Herausforderung, barmherzig mit diesen Menschen zu sein und sich für sie auch Gnade zu wünschen. Es können aber auch Menschen sein, die einem das Leben grundsätzlich irgendwie schwer machen, die für meine Probleme verantwortlich zu sein scheinen. Und das können viele unterschiedliche Leute sein. Das kann der schwierige Nachbar sein vielleicht, das kann der fordernde Vermieter sein, das kann der gehässige Arbeitskollege sein, der ungerechte Lehrer oder der Dozent, der mir alles versaut hat, oder die Person, die mich so stark verletzt hat, irgendwann mal durch ihre Taten oder durch ihre Worte. Es gibt Leute, für die wünschen wir uns eher Strafe und Genugtuung als Gnade. Und ganz interessant ist, wenn wir diesbezüglich mal unsere Gebete ein bisschen analysieren, also wenn es um solche Leute geht. Ganz selten beten wir, wenn es um Leute geht, die uns nicht wohlgesinnt sind, dass Gott ihnen Gnade schenkt. Unbarmherzigkeit hat aber auch weitere Facetten, und zwar die Facette von Passivität und Gleichgültigkeit. Die Menschen da draußen, die das Evangelium noch nie gehört haben, die sind mir eigentlich ziemlich egal. Oder ich bin nicht bereit, Opfer zu bringen, bin nicht bereit, mich einzuschränken, bin nicht bereit, über meinen Schatten zu springen, bin nicht bereit, meine Komfortzone zu verlassen, damit Menschen das Evangelium hören. Auch die Missachtung unseres Auftrags, wie bei Jona, ist eine Form der Unbarmherzigkeit. Menschen um uns herum sind uns so egal, dass wir wenig aufs Spiel setzen, um ihnen das Evangelium zu bringen. dass wir nicht bereit sind, Unbequemlichkeiten in Anspruch zu nehmen. Und darunter fällt dann auch, dass wir manche Leute bewusst meiden. Leute, mit denen ich, für die ich eigentlich nichts übrig habe, mit denen ich eigentlich auch nichts zu tun haben will. Ja? Das ist dann so, mit solchen Gruppierungen von Menschen, da will ich nichts zu tun haben. Mit denen kann man sich nicht vernünftig unterhalten. Die riechen vielleicht ekelhaft. Ich will nicht mit denen gesehen werden. Das sind einfach nur anstrengende Leute. Das können gerne andere tun. Gerne können sich andere um die kümmern, aber nicht ich. Unbarmherzigkeit ist facettenreich. Und Unbarmherzigkeit ist leider ja nicht nur draußen in der Welt irgendwie, ja, und auch nicht nur in Bezug auf diese Welt und in Bezug auf Menschen, die mit Glaube und so weiter nichts zu tun haben, sondern Unbarmherzigkeit gibt es ja auch in der Gemeinde, gibt es ja unter Geschwistern. Die und die Person hat vor Jahren das und das mal gesagt oder getan und das nehme ich da absolut übel. Ich habe ehrlich gesagt nichts mehr übrig für diese Person. Ich ignoriere sie einfach, anstatt dass ich ihr vergebe und eine neue Chance gebe. Vielleicht kennt ihr auch den Gedanken, wenn ich diese Gemeinde zusammengestellt hätte, dann wäre die und der wären hier nicht in der Gemeinde. Ja? Wenn ich den Laden zusammengestellt hätte, dann würde ich sagen, diese Person, die hat hier absolut nichts verloren. Und das können ganz unterschiedliche Geschwister sein in der Gemeinde. Geschwister, die vielleicht meine Nerven sehr stark strapazieren. Oder Geschwister, die meine Pläne durchkreuzen. Oder die zwischenmenschlich für mich enorm anstrengend sind. Es kann eine ganze Reihe von Gründen geben, warum ich unbarmherzig bin mit ihnen. Ich nenne diese Geschwister in der Gemeinde mal Geschwister, die meiner Heiligung besonders dienen. Also die mir besonders helfen, Jesus ähnlicher zu werden. Warum? Weil sie mir meine Unbarmherzigkeit sehr stark offenbaren. Und wenn wir noch ein bisschen engeren Kreis ziehen, dann sehen wir auch da, dass in den vertrautesten Kreisen Unbarmherzigkeit ein Riesenthema ist. Also wenn wir nachdenken über Familie, über den Ehepartner, über Kinder, über Geschwister, also leibliche Geschwister, ja, all das ist ein super Trainingsfeld für Barmherzigkeit. Auch wenn wir vielleicht über Mitbewohner oder enge Freunde oder so nachdenken, bietet das super Möglichkeiten, um in Barmherzigkeit zu wachsen. Es fordert uns heraus. Und wir können viele, viele weitere Felder nennen. Aber ich denke, wir brauchen kein Geheimnis daraus machen, dass wir in dieser Schule der Barmherzigkeit und in diesem Thema der Barmherzigkeit alle noch nicht ganz ausgelernt haben, sondern uns irgendwo wiederfinden, vielleicht in dem, was ich gesagt habe, vielleicht auch in ganz anderen Baustellen. Also menschliche Unbarmherzigkeit, da sind wir noch nicht so ganz fertig mit. Lektion 2, da sieht das schon ein bisschen anders aus. Das beherrschen wir sehr gut. Lektion 2 ist beanspruchte Barmherzigkeit. Die Verse 5 bis 9. Statt die Frage zu beantworten von Gott, die er in Vers 4 gestellt hat, also diese Frage, Jona, ist es recht, dass du zornig bist? Geht Jona aus der Stadt hinaus und setzt sich außerhalb der Stadt hin, um zu schauen, was mit Ninive jetzt weiter passieren wird. Und er denkt sich in seinem harten Herzen, vielleicht wird sie ja doch noch zerstört, vielleicht schenkt Gott ja doch noch Gericht über sie. Und die ganze Situation wirkt in etwa so, dass Jona sich bequem macht unter seiner selbstgebauten Hütte aus irgendwelchen Zweigen und Blättern oder so. Und er macht sich bequem und will mit dieser ganzen Sache eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Er ist fertig mit Ninive. Aber Gott ist noch nicht fertig mit Jona. Es gibt noch einiges zu lernen. Und interessant ist, wie Gott Jona diese nächste Lektion beibringt. Wir finden in diesem vierten Kapitel ein Wort dreimal, und zwar das Wort bestellte. Und das ist uns vorher schon mal begegnet in dem Buch Jona. Und zwar in Jona 2, Vers 1, da heißt es, und der Herr bestellte einen großen Fisch. Oder in der Schlachterübersetzung, der Herr entsandte einen großen Fisch. Und auch hier in Kapitel 4 heißt es gleich dreimal, dass der Herr bestellte. Und Gott greift also ein, ganz aktiv, und benutzt vor allem seine Schöpfung. Und so lesen wir in Vers 6 dann davon, dass Gott einen Rizinusstrauch wachsen lässt über Nacht, über Jona, über Jonas Kopf. Und der ganze Sinn dahinter ist, dass er Schatten bekommt und vor allem, dass er von seinem Missmut, von seiner schlechten Laune, von diesem Missmut befreit wird. Gott kümmert sich also ganz offensichtlich durch ein Wunder um Jona. Anders ausgedrückt, Gott erweist Jona seine Barmherzigkeit. Gott erweist Jona seine Gnade. Und Jona ist natürlich begeistert davon und freut sich, dass dieser Rizinus ihm Schatten schenkt. Ja, und er erlebt, wie Gott ihn versorgt und er genießt das richtig. Und das, obwohl er ja nicht mal darum gebetet hat. Ja, Gott schenkt es einfach so. Aber die Stimmung kippt dann ganz schnell im nächsten Moment, eigentlich fast schon. Am nächsten Tag, als Gott einen Wurm bestellte, der diesen Rizinus kaputt macht, sodass dieser Strauch verdorrt. Und auch damit ist nicht genug. In Vers 8 lesen wir davon, dass Gott neben Pflanze und Tier noch etwas weiteres bestellte, nämlich einen heißen Ostwind. Und damit bringt er natürlich eine enorme Hitze mit sich, aber damit wird er auch zum einen diese Rizinuspflanze komplett kahl werden lassen und damit wird er diese selbstgebaute Hütte von Jona auch noch zum Einstürzen bringen, vermutlich. Die Folge davon war, dass Jona die Sonne auf den Kopf stach, so heißt es hier, ja, also auf den Kopf brannte und auch auf den Körper. Jetzt ist die geballte Hitze als solches ja schon eine Herausforderung, aber das ist noch eine größere Herausforderung, wenn du gerade erst in einem Fisch warst. Weil die Haut von Jona, davon muss man ausgehen, die ist durch die Magensäfte und durch den hautschädlichen Fischaufenthalt sehr, sehr angefressen. Das heißt, wenn jetzt die Sonne auf diese kaputte Haut prallt, dann ist das eine enorme Herausforderung, eine äußerst starke Beanspruchung. Und so heißt es dann in Vers 8 hier, dass Jona ermattet niedersank. Also wir würden vielleicht heute von einem Sonnenstich par excellence reden. Ja? Also schlimmer kann dieser Sonnenstich kaum sein. Für Jona ist das wirklich eine schlimme Situation, die ihm sehr zu schaffen macht. Und seine Reaktion auf diese ganze Situation ist interessant, weil die Reaktion ist so, genau wie wir es eben schon gesehen haben, dieser Wunsch, ich will sterben. Vers 8 lesen wir davon, dass er genau die gleichen Worte wieder sagt, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Wenn wir Jona heute begegnen würden, dann würden wir ihn wahrscheinlich mit folgender Diagnose entlassen. Es ist eine schwer depressive Person. Ja, er leidet unter schweren Depressionen und es ist unter anderem an dieser Stelle sehr interessant, dass die Bibel viel zu sagen hat über Depressionen und auch über Hintergründe von Depressionen. Das funktioniert in etwa so, wir können da leider nicht so stark drauf eingehen, aber es funktioniert vom Gedankenmuster ungefähr so. Ja. Jona erlebt eine starke Herausforderung in seinem Leben und das Leben spielt nicht so, wie er will. Er bekommt etwas nicht, dass er eigentlich so stark begehrt, dass er sich eigentlich so stark wünscht. Zunächst ist es Gottes Gericht für Ninive und jetzt kommt auch noch dazu, dass es Schatten ist, also den er sich wünscht, Schatten. Ja. Und in beiden Fällen bekommt er nicht, was er will. Und so wird er zornig und Missmut macht sich breit. Und eine Abwärtsspirale beginnt bei Jona und er kriegt die Situation nicht mehr unter die Füße. Er verliert den Lebensmut. Und in letzter Konsequenz wünscht er sich einfach nur noch den Tod. Das ist ein ganz bekanntes Gedankenmuster eigentlich, was Depressionen nicht selten irgendwie ausmacht, wahrscheinlich in den allermeisten Fällen. Begonnen hat das Ganze bei einem starken Verlangen, das Jona nicht gestillt bekommen hat. Und dabei muss das eigentliche Verlangen, das eigentliche Begehren, gar nicht unbedingt verwerflich sein, wie es im zweiten Fall der Fall war. Ja? Er wünscht sich Schatten, das ist erstmal nicht verkehrt. Das Problem liegt da, dass das Begehren, dass es so ein hohes Ziel wird und dass es lebensbeherrschend wird. Und wenn das nicht erfüllt wird, dann kommt es zur Reaktion von Zorn. Da steckt übrigens hinter Zorn auch, ja? ein Verlangen, das nicht gestillt wird, das aber so stark ist, das so eine hohe Priorität hat. Und dann kommt es zu diesem Zorn und dann kommt es unter Umständen sogar zur Depression und sogar zum Sterbenswunsch. Ein erfahrener Seelsorgedozent von mir hat das mal gesagt, dass im Kern einer jeden Depression auch immer ein Anteil von Zorn steckt. Und da würde ich gerne mit euch weiter drüber nachdenken, allerdings geht das jetzt hier nicht. Aber wir sehen das hier an dieser Stelle zum Beispiel, wie das funktioniert. Und wir lesen davon, dass Jona wiederum zornig wurde in Vers 9. Gott hat in all dem diese unbeantwortete Frage, die er Jona gestellt hat, nicht vergessen, die wir in Vers 4 schon hatten. Und er stellt jetzt diese Frage auf der Grundlage von dem, was Jona gerade so erlebt hat, nochmal. Wieder ist diese Frage von Gott absolut entlarvend und er fragt, in Vers 9, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und Jona in seiner ganzen Dreistigkeit sagt, ja, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Das ist sowas von dreist eigentlich, wenn man das mal überlegt. Ja, das ist ja eine direkte Unterhaltung mit Gott, die er hat. Jona gibt diesmal eine Antwort, allerdings ist es die falsche. Wieder finde ich, ist es menschlich nachvollziehbar, dass er zornig ist, aber berechtigt ist es nicht. Was genau daran ist aber falsch? Jona beansprucht ein Recht, das er überhaupt nicht besitzt. Wir müssten fragen, hat Jona ein Recht auf diesen Rizinusstrauch und auf den Schatten? Und die Antwort ist ganz klar nein. Wir würden Jona vielleicht den Schatten gönnen, ja, aber er hat kein Recht darauf. Er hat den Rizinusstrauch weder dahingestellt, noch gehört er ihm, noch wurde ihm versprochen, dass er bis zu seinem Lebensende Rizinusschatten von diesem Strauch genießen darf. Gott hat ihn dahingestellt, diesen Rizinusstrauch, und Gott gehört auch dieser Rizinusstrauch und er kann damit machen, was er will. Und Gott hat Jona diesen Rizinusstrauch gegeben, allein aus seiner Gnade, allein aus seiner Barmherzigkeit. Und das Problem ist, Jona denkt, er hätte einen Anspruch auf die Barmherzigkeit Gottes. Aber die Wahrheit ist, dass Jona genauso wenig Anspruch auf die Barmherzigkeit Gottes hat, auf die Gnade Gottes hat, wie die Menschen in Ninive auch. Jona und auch das Volk Israel, die sich immer in so einer Vorrangstellung ja auch gesehen haben und nachher ja auch das Buch zu lesen bekommen haben, sie können Gottes Gnade nicht beanspruchen. Sie haben kein Recht darauf. Und diese Rizinus-Lektion, die macht das sehr, sehr deutlich. Interessanterweise ist es ja so, dass Jona kurz vorher eine absolut unverdiente Rettung erlebt hat. Aber mit den Menschen in Ninive kennt er keine Gnade. Und auch da wollen wir wieder nicht nur auf Jona schauen und auf das Volk Israel, sondern auch auf uns, weil wir sind ihm oft sehr ähnlich. Wir nehmen Gottes Gnade und Barmherzigkeit gerne dankend für uns in Anspruch. Aber wir haben keine Barmherzigkeit mit den Menschen, die Gott nicht kennen vielleicht. Wir haben keine Barmherzigkeit mit den Geschwistern in der Gemeinde. Wir haben keine Barmherzigkeit mit Menschen in unserem Umfeld, seien es Freunde, seien es Arbeitskollegen, seien es die eigenen Kinder oder der Ehepartner. Dabei ist es doch so, dass wir Gottes gnädiges Erbarmen 0,0% verdient haben. Und weil wir selbst als Begnadigte in Christus leben, haben wir kein Recht darauf, unbarmherzig mit anderen Menschen zu sein. Wir leben vollkommen in der Abhängigkeit von Gottes Barmherzigkeit. Und das ist die dritte Lektion, wo das eigentlich alles hinführen soll. Die dritte Lektion in dieser Schule heute Morgen ist Gottes Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit will Gott durch Jona, durch diese Rizinus-Lektion, will er Jona diese Barmherzigkeit deutlich machen. Während Jona gern diesen Rizinusstrauch verschont hätte und zornig darüber ist, dass er kaputt gegangen ist, hat Gott viel Wichtigeres im Sinn. Weil Gott sah Ninive zu diesem Zeitpunkt und er war bewegt über deren Einwohner. Das sind Menschen, die er selbst geschaffen hat. Menschen, die er bis zu diesem Zeitpunkt am Leben erhalten hat. Menschen, in die er wahnsinnig viel Liebe investiert hat. Und ganz im Gegensatz zu Jona hat Gott viel investiert. Jona hat ja nichts in das Wachstum von diesem Rizinusstrauch investiert. Er hat ja keinen Finger gekrümmt dafür, dass dieser Rizinusstrauch entstanden ist. Aber Gott hat sehr, sehr viel getan, damit diese Menschen am Leben sind. Und er hat eine langjährige Bindung an diese Menschen, selbst wenn sie nichts mit ihm zu tun haben wollen. Gott schenkte den Menschen damals und auch heute etwas, das würden wir als allgemeine Gnade bezeichnen. Und darunter fällt zum Beispiel, dass er uns Saat und Ernte schenkt, dass er überhaupt uns das Leben geschenkt hat, dass er uns einen funktionierenden Körper gibt, Hände, mit denen wir arbeiten können, einen Kopf, mit dem wir denken können, dass er bestimmt hat, wo wir geboren werden sollen, in welches Umfeld wir hineingeboren werden und so weiter und so fort. Matthäus 5, Vers 45 drückt das so aus, denn Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und wir denken oft, das alles wäre selbstverständlich, aber wir müssen auch da sehen, keiner von uns hat das verdient, diese Dinge, diese ganz natürlichen Dinge, sie beruhen allein auf Gottes Barmherzigkeit, allein auf seiner Gnade. Und auch wenn Jona für diese Menschen keine Liebe hat und nicht viel übrig hat, so war Gott doch voller Erbarmen für diese Menschen, die er wie ein Vater jahrelang aufgezogen hat, jahrelang aus freien Stücken geliebt hat, ohne dass sie das gemerkt haben. Und so kriegen wir im letzten Vers von diesem Buch Jona nochmal einen Einblick in den Herzschlag Gottes, wenn es dort heißt, dass Gott selbst sagt, und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer rechten und ihrer linken und eine Menge Vieh. Mit anderen Worten, Gott sagt, ich sollte nicht betrübt sein über diese vielen hoffnungslosen, verlorenen Menschen, über meine Menschen, über meine Geschöpfe. Wir sehen hier diese unglaubliche Barmherzigkeit, die Gott schon hat. Und das nicht nur mit dem Volk Israel, wie das auf dem Alten Testament so scheint, sondern auch mit Menschen aus aller Welt. Und das Ganze spitzt sich dann im Laufe der Zeit immer weiter zu und findet seinen Höhepunkt. Weil Gott schenkt uns nicht nur seine allgemeine Barmherzigkeit, sondern die wir so selbstverständlich oft nehmen, auch über die wir gar nicht nachdenken und die auf dieses Leben begrenzt ist. Nein, er schenkt uns mehr. Er schenkt uns ewige Barmherzigkeit. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du an ihn glaubst, dann schenkt er dir ewige Barmherzigkeit, weil er sah auch dich und mich und wurde über uns bewegt. Warum? Weil wir auf dem besten Weg waren ins Verderben, weil wir gegen ihn gesündigt haben, weil wir schuldig vor ihm stehen und weil wir genauso wie Ninive sein Gericht verdient haben. Und dabei waren wir alleine auf uns gestellt, hoffnungslos verloren, weil wir selbst unsere Schuld, unsere Sünde vor ihm niemals bezahlen konnten. Stattdessen ist es vielmehr so, dass wir Tag für Tag durch unser Denken, durch unser Reden, durch unser Handeln, durch unser ganzes Leben häufen wir eigentlich immer nur noch mehr Schuld, nur noch mehr Sünde ihm gegenüber auf. Aber Gott hat in seiner großen Barmherzigkeit einen Weg gefunden, der uns von Schuld befreit. Titus 3, die Verse 4 bis 7 bringen das sehr schön zum Ausdruck. Dort heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er reichlich über uns ausgegossen durch Jesus Christus, unseren Herrn, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Die größte und ewig anhaltende Barmherzigkeit bekommst du in Christus. Christus hat dich und mich nicht nur einmal verschont, so wie Ninive, ja, sodass wir wie Ninive einige Zeit später dann doch gerichtet und vernichtet werden. Ninive ist 612 vor Christus dann zugrunde gegangen, platt gemacht worden. Nein, wenn du an Jesus glaubst, wenn du seine Vergebung erfahren hast, dann ist Gottes Barmherzigkeit viel, viel weiter. Dann ist sie wirklich ewig. Dann weißt du schon jetzt, dass deine Schuld vergeben ist und dass auch deine zukünftige Schuld vergeben wird. Und dass wir jetzt und in Ewigkeit in Beziehung mit ihm leben dürfen. Und all das hat Gott bewirkt, indem er Jesus am Kreuz sterben lassen hat und die Strafe tragen lassen hat, die wir eigentlich verdient gehabt hätten. Und ich lade jeden ein, der noch nicht zu Jesus gehört und noch nicht an Jesus glaubt, der sagt, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich dazu gehöre oder nicht. Ich würde auch nicht sagen, dass ich Jesus als meinen Retter und Herrn kenne. Ich würde sagen, würde euch einladen, diese Gnade in Anspruch zu nehmen, diese Gnade in Christus. Gerne dürft ihr auf mich oder auch auf andere Leute zukommen hier, wenn ihr Fragen da habt. Aber schiebt es nicht raus, weil Gott ist auch über dich bewegt und will dir seine Gnade in Christus schenken. Und für uns anderen, die wir zu Jesus gehören, ist Gottes Barmherzigkeit ein absoluter Grund zur Anbetung. Weil das Ganze wird noch schöner, wenn wir ja wissen, dass Gottes Barmherzigkeit am Kreuz in Christus nicht nur einmal geschehen ist in der Vergangenheit, sondern dass Gott mit uns schlechten Schülern nach wie vor barmherzig und geduldig und gnädig ist und uns Stück für Stück weiterführt. Und seitdem wir mit Jesus gehen, seitdem wir an ihn glauben, sind wir aufgefordert, Gott mit unserem Leben nachzuahmen. Und Jesus selbst hat das ganz einfach auf den Punkt gebracht in Lukas 6, Vers 36, wo es heißt, seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Das ist unser Auftrag, das ist Jesu Appell an uns. Und wir haben diese Reihe gehabt, ihr seht den Titel hier nochmal, Jona, ein Aufruf zur Umkehr. Und am Ende von dieser Reihe wollen wir uns zwei Fragen stellen, am Ende auch von dieser Predigt. Die eine Frage ist, wo ist deine persönliche Umkehr nötig? Wo ruft Gott dich zur Umkehr auf? Wo bist du vielleicht unbarmherzig mit Menschen in deiner Umgebung? Auf wen musst du zugehen, anstatt ihn zu meiden, anstatt ihn zu ignorieren? Ja, diese Frage, wo ist deine persönliche Umkehr nötig? Und die zweite Frage, die wir uns noch stellen wollen, oder nach diesem Ganzen, was wir gehört haben, was mit dieser Schule der Barmherzigkeit zusammenhängt, ist, wodurch wird man eigentlich barmherziger? Ich habe ein paar Dinge, die, glaube ich, helfen, wodurch wir barmherziger werden. Wir werden barmherziger, indem wir Gottes Barmherzigkeit mit uns, nämlich Gottes Barmherzigkeit mit mir, besser kennenlerne. Und das geschieht durch sein Wort. Ich werde barmherziger, indem ich zunehmend mehr verstehe, dass ich Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit genauso wenig verdient habe, wie alle anderen auch. Ich kann es nicht beanspruchen. Ja, ich habe sie einfach nur geschenkt bekommen. Und das lässt mein Herz ganz weich werden, weil ich als Begnadigter komme, als jemand, der Barmherzigkeit empfangen hat. Wir werden auch barmherziger, indem ich Gottes Barmherzigkeit und Liebe für andere Menschen mehr kennenlerne. Weil er ist bewegt über sie. Und er will auch in uns, in mir wirken, dass ich anfange, sie zu lieben und so bewegt zu werden über sie, wie er es ist. Und das Gebet ist hat eine ganz zentrale Rolle in dem Ganzen auch. Ich werde barmherziger, indem ich Gott um Barmherzigkeit bitte. Und für mich sieht es manchmal so aus, dass ich sagen muss, Herr, ich bin unfähig, diesen Menschen zu lieben. Ich weiß, du liebst ihn und ich weiß aber, ich bringe das aus mir heraus nicht. Ich kann ihn nicht lieben, ich bin unfähig. Aber hilf mir, ihn zu lieben und verändere mich dahin, dass ich ihn liebe und dass ich barmherzig mit ihm sein kann. Und dann gibt's noch einen ganz praktischen Schritt, wie man barmherziger wird, und zwar, indem ich mich Menschen widme, indem ich auf sie zugehe, indem ich aktiv werde, indem ich Barmherzigkeit übe, praktiziere, vielleicht über meinen Schatten springe. Mein Fleisch will das oft nicht, aber der Geist Gottes, der will das in mir tun. Ja, und deswegen ist Barmherzigkeit üben und sich darauf einlassen auch etwas, was uns dazu führt, dass wir Menschen mehr lieben und barmherziger werden. Letztendlich gilt auf diese Frage, wodurch wird man barmherziger, dass wir den Schlüssel darin sehen, dass wir sagen, im Blick auf Gottes Barmherzigkeit liegt der Schlüssel für meine Barmherzigkeit mit anderen. Es ist immer wieder dieser Blick zu Christus, immer wieder dieser Blick zum Kreuz, immer wieder dieser Blick zu seiner Barmherzigkeit, der mein Herz weich werden lässt und der mir ein barmherzigeres Herz schenkt. Und deshalb ist das auch, was ihr mitnehmen dürft und sollt, ja, dieser Blick auf Christus und dieser Blick auf Gottes Barmherzigkeit in Christus, das ist das, was unser Antrieb ist, was uns immer wieder verändert, auch mit anderen barmherziger zu sein.